Carlo Schmitt, einer der Väter des Grundgesetzes und Mitglied des Deutschen Bundestages seit der ersten Stunde, erschließt in seinen Parlamentsreden einen weiten Bereich europäischer Geschichte und geistiger Tradition, der über den jeweiligen aktuellen politischen Bezug hinaus die Selbstbesinnung des deutschen Volkes auf seine geistigen und kulturellen Werte ermöglicht. Seine Reden sind deshalb nicht nur ein Stück deutscher parlamentarischer Nachkriegsgeschichte, sondern Wegweiser zum Selbstverständnis von Demokratie und Staat. Hören Sie einen Ausschnitt aus seiner Rede vom 20. September 1949 zur ersten Regierungserklärung Adenauers.
Meine Damen und Herren, es ist in diesem Raum eine gute Woche lang sehr viel von Demokratie und fast noch mehr von Freiheit gesprochen worden. Vielleicht werden einige Geschichtsschreiber später dieses Gebäude noch das Haus der Freiheit nennen. Es ist hier insbesondere in sehr beredten Worten das Regierungsprogramm geradezu als eine Art von Magna Carta der Freiheit dem deutschen Volke vorgestellt worden, und manchmal erschien mir im Lobpreis gewisser Redner der Herr Bundeskanzler als eine Art von Drachentöter, der mit dem neidlichen Schwert seiner Regierungserklärung das den Weg in eine blühende Zukunft öffnet, der im Wesentlichen verstellt zu sein scheint von den Sozialdemokraten. Und man hat mit sehr bewegten Worten gewisse Gefahren an die Wand gemalt, die gerade von diesen Sozialdemokraten dem deutschen Volke drohen, die Gefahren der Planwirtschaft, die man seltsamerweise in diesem Hause so gerne Zwangswirtschaft nennt. So als könnten sich manche Leute Planung und Ordnung nicht anders denn als Produkt von Kommandos und von Zwang vorstellen. Politik heißt das Notwendige möglich machen. Und das Ziel dieser Politik muss sein, das Notwendige, nämlich die Wiedergewinnung der deutschen Freiheit und der deutschen Einheit, möglich zu machen. Aber man sollte sich vor der Versuchung hüten, über den Schatten zu springen, nicht nur den eigenen, sondern auch den Schatten der Zeit. Und es gibt kein Betrügen gegen die Fakten und es gibt darum auch kein Überspringen von Etappen. Und man sollte den Satz nie aus dem Sinn lassen, dass man nur machen kann, la politique de ses moyens, die Politik der Mittel, die einem zur Verfügung stehen. Aber man sollte heute von den Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, nicht zu gering denken. Man sollte nicht vergessen, dass es auf bestimmten Gebieten und in bestimmten Situationen eine potenzielle Überlegenheit des Besiegten über den Sieger gibt. Und wir sollten uns davor hüten, uns in Fiktionen abdrängen zu lassen. Man wird uns eine Reihe von Freiheiten anbieten im Lauf der Zeit. Aber jede Freiheit engagiert korrespondierende Verantwortungen. Das heißt, sie ist nur dann eine echte Freiheit, wenn man funktionsmäßig in der Lage ist, sie zu realisieren. Und manchmal darf man sie nicht annehmen, weil wenn man sie annimmt, man auf Dinge verzichtet, die man morgen wirksamer und in der Fülle haben könnte. Der praktische und tätige Hinweis darauf, dass jener, der sich auf die Totalität seines Sieges beruft und auf gewisse Vorbehaltsbefugnisse in deutschen Angelegenheiten, dass dieser dafür auch mit erhöhter Verantwortung bezahlen muss, wird von uns manchen Verzicht auf halbe Lösungen bedingen. Es wird aber der einzige Weg sein, um zur ganzen Lösung des Problems zu kommen, nämlich des Problems Freiheit und Einheit Deutschlands. Das Schädlichste, was es hier gibt, ist, was Niccolò Machiavelli genannt hat, la via del mezzo. Das ist nicht der goldene Mittelweg, sondern das heißt die Politik des halben Weges. Es ist ganz klar, dass das erste konkrete Ziel der Außenpolitik der Regierung sein muss, die Schaffung eines rechten Verhältnisses zu den Besatzungsmächten. Die äußere Form, in der dieses Verhältnis sich nur gestalten kann, ist das Besatzungsstatut. Man muss es richtig sehen, das Besatzungsstatut ist kein Ausführungsgesetz zur Haager Landkriegsordnung. Die Besetzung Deutschlands ist keine Sicherheitsbesatzung im Sinn der Haager Landkriegsordnung, sondern eine interventionistische Besetzung. Das heißt, eine Besetzung zu dem Zweck, hier in Deutschland durch fremde Mächte bestimmte Dinge vornehmen lassen zu können, die sonst nach dem Gesetz der Souveränität nur von den Deutschen vorgenommen werden könnten. Das geschah bislang par ordre de Mufti, unkontrollierbar, ganz nach dem freien Ermessen der Militärregierungen. Das Besatzungsstatut, Herr Kollege Renner, hat in diese Dinge wenigstens den Anfang eines geordneten Verfahrens gebracht.
Das haben wir gestern gemerkt.
Ich werde davon noch sprechen. Verlassen Sie sich darauf.
Das haben wir gestern erstmal nicht gemerkt. Ganz blauen Eindruck.
Solange wir keinen Friedensvertrag haben, durch den wir gewisse Dinge rechtens anerkennen, sind alle Dinge, die hier geschehen, im Bereich der Faktizität geschehen. Und die Regierung sollte vorsichtig sein beim Anerkennen bestimmter Dinge, die geschaffen werden. Beim direkten Anerkennen oder beim Anerkennen durch konkludente Handlung.
Am 30. Mai 1956 debattierte der Bundestag über die Frage des Reichskonkordats. Dazu Carlo Schmidt.
Es handelt sich im Grunde bei dem, wovon wir reden, um die Frage des richtigen Verhältnisses von Staat und Kirche. Ich sage des richtigen Verhältnisses, denn dass Staat und Kirche zueinander in engster Beziehung stehen und stehen müssen. Ich glaube, darüber brauchen wir nicht zu streiten. Die Frage ist, wie man diese Beziehung zum Nutzen und Frommen beider am besten gestaltet. Sicher dann, wenn man bei den Formen und Einrichtungen, die man sucht und findet, sich bemüht, dem Wesen beider so gerecht als möglich zu werden. Ich glaube, dass hier Fragen des Opportunismus völlig beiseite bleiben sollten und völlig beiseite bleiben können. Das rechte Verhältnis zu finden ist ungemein schwer, aus einer ganzen Reihe von Gründen, nicht nur aus den Gründen, die der verehrte Kollege Zillin angeführt hat, sondern ich möchte sagen, aus einem viel weiter zurückliegenden Grund, aus dem Grund, dass Kirche und Staat beide Anstalten eigenen Rechtes sind, und dass dabei die Kirche die ältere dieser Anstalten ist, auf der anderen Seite aber der Staat die Anstalt ist, die für einen größeren Umkreis von Menschen als nur die Angehörigen dieser oder jener Kirchen zu sorgen und für sie die Verantwortung zu tragen hat. Das macht das Problem schwierig und deswegen laboriert man in Europa, nicht nur in Deutschland, auch in anderen Ländern, doch seit Jahrhunderten an diesem Problem herum. Letzten Endes, die Historiker werden wir die Blasphemie verzeihen, ist doch, was wir hier tun, im kleinen, mikroskopischen Format etwas wie die Fortsetzung des Investiturstreites. Ich sage im mikroskopischen Format. Aber es sind im Grunde die gleichen Dinge. Auch dort hat es sich darum gehandelt, welche der beiden Anstalten, die sich beide als Heilsanstalten fühlten, das Reich oder die Kirche den Primat habe in bestimmten Dingen. Nun, die Kirche enthält nicht alle Staatsbürger, nur einen Teil von ihnen. Und darum können ihre spezifischen Gebote und Rechtsvorschriften sich nur an einen Teil der Staatsbürger wenden. Auf der anderen Seite enthält der Staat sehr viel mehr Bürger, als die Angehörigen dieser Kirche, jener Kirche oder als Menschen, die Menschen sind, die keiner Kirche angehören. Darum muss der Staat, der für sie alle verantwortlich ist, für Rechtsnormen sorgen, die den Interessen aller, den Angehörigen der verschiedensten Kirchen und auch den Interessen derer, die keiner Kirche angehören, gerecht werden. Die Kirche wiederum hat Rechte und Gebote aus eigenem Recht. Es ist hier nicht der Ort, die von Sohn aufgeworbene Kontroverse zu erneuern. Von Sohn Erzilien, der wie Sie ein guter Lutheraner gewesen ist, und der der Meinung war, dass es dem Wesen der Kirche widerspreche, eine Rechtsanstalt zu sein und ein Kirchenrecht zu haben. Ich glaube, das ist meiner Meinung nach ist das ein Irrtum dieses großen Gelehrten gewesen, aber es lohnt sich heute noch, sein großes Buch zu lesen. Der Staat hat seine eigenen Rechte, seine eigenen Vorstellungen, die mit denen der Kirche nicht übereinzustimmen brauchen und in manchen Fällen wegen der Pflicht des Staates gleichermaßen für alle da zu sein, seiner Pflicht das Leben aller in seiner Gemeinschaft möglich zu machen, gar nicht mit manchen Vorschriften der Kirche übereinstimmen können. Das ist zu jeder Zeit der Geschichte in Erscheinung getreten und man hat dem Rechnung getragen.
Die große Aussprache über die Regierungserklärung zur Außenpolitik vom 23. Januar 1958 wurde durch zuweilen heitere Zwischenrufe zum Dialog zwischen Redner und Parlament. Hören Sie eine Passage aus dieser Rede.
Aha, ja. Und das Vokabular der einzelnen Menschen ist verschieden groß. Das ist so. Und dann gibt es gewisse Urlaute, die selbst dem Weisesten auf die Zunge zu kommen pflegen. Ich glaube, dass das Vorankommen auf dem Weg der Abrüstung damit beginnen müsste, dass man gewisse Bereiche Mitteleuropas militärisch uninteressant macht. Das ist auch kein neuer Gedanke. Hier in diesem Hause hat ihn unser verstorbener Kollege Pfleiderer und unser Kollege Lüttgens manchmal angesprochen.
Man sprach damals von militärisch verdünnten Zonen. Eden hat dasselbe getan, als er Ministerpräsident des Vereinigten Königreichs war. Seine Pläne, die hat man sich dann totlaufen lassen. Heute haben wir den Vorschlag Rapatzky. Heute haben wir die Vorstellungen Kennens. Nun, was den Rapatzky-Plan anbetrifft, so meint doch keiner von uns, dass man einfach auf den Tisch zu greifen braucht und ihn wegzunehmen, sagen, jetzt haben wir das. Natürlich muss auch darüber verhandelt werden. Dieses Gebiet, das Rapatzky meinte, soll umfassen Deutschland, Polen, die Tschechoslowakei. Es sollen dort keine Atomwaffen stationiert sein, keine Art. Natürlich hat das nur einen Sinn, wenn dieses Gebiet wirksam kontrolliert wird. Wobei ich Ihnen gleich sagen möchte, dass ich keinen Vertrag unterschreiben würde, unter dem nur stünde Kontrolle. Sondern da müsste ein Katalog von Kontrollmaßnahmen vereinbart sein.
Aha.
Die Uhr laute. Aber ich muss gestehen, dass solche Zwischenrufe die Diskussion beleben. Man hat die Initiative Rapatzkys zu entwerten versucht, indem man sagte, das sei ja keine Eigeninitiative Polens. Nun, ich kann nicht in das Gehirn von Herrn Rapatzky hineinschauen, ich weiß es nicht. Nur eines möchte ich sagen, ich habe schon in Straßburg gesagt, wir sollten von den Polen nicht ihm als den Satelliten sprechen. Immerhin hat dieses Volk gezeigt, dass es imstande ist, sein Schicksal in recht wirksamer Weise innerhalb bestimmter Möglichkeiten selbst in die Hand zu nehmen. Und ich meine, ja, das hat es getan, was die Polen geleistet haben in dieser Zeit. Sie wissen, was ich meine. Das ist aller Ehren wert. Und ich meine, dass ein Volk, das dies getan hat, doch durchaus imstande ist, auch außenpolitisch von seinem Interesse aus zu denken. Und vielleicht könnte es sein, und ich meine, es ist so, dass man in Warschau der Meinung ist, dass das Interesse Deutschlands vielleicht mit dem Polens identisch sein könnte, auf manchen Gebieten, auf denen beide gefährdet sind. Das ist zumindest der Mühe wert, das zu überdenken und sich hier zu informieren. Und schon deswegen sollten wir in Warschau einen Botschafter haben. Damit man fragen kann. Nun gibt es Leute, die sagen, ach, Rapatzky-Plan, das ist doch ganz unerheblich. Bei der heutigen Reichweite der Raketen ist es doch sinnlos, so ein paar hundert Kilometer auszuklammern. Wenn das wahr ist, dass das keinen Wert hätte, dass man dieses Gebiet entnuklearisiert, wie das neue Wort heißt, wie ich seit ein paar Tagen weiß, dann ist es auch bedeutungslos im positiven Sinn, ob hier Atomwaffen stehen. Im Übrigen, wenn man sagt, man könne über den Rapatzky-Plan nur verhandeln, wenn man die DDR anerkennt, nun, meine Damen und Herren, das ist nicht richtig. Es genügt doch völlig, dass die Mächte, die Atomwaffen haben, die Sowjetunion und die Vereinigten Staaten von Amerika und Großbritannien, untereinander vereinbaren, auf diesen Gebieten keine Atomwaffen zu stationieren. Da brauchen sie weder uns zu fragen, noch die Herrschaften in Pankow. Und sie können sich verpflichten, gegenseitig keine Regierung dieses Gebiets atomare Waffen zu überlassen.
etwas anderes verlangt.
Richtig, Herr Kollege Bucerius.
Ja,
nun sagte ich Ihnen ja, dass ich nicht bereit sei, den Plan einfach so vom Tisch zu nehmen, meine Tasche zu stecken. Aber ihn als Ausgangspunkt für Verhandlungen zu nehmen. Mit wem? Zunächst einmal würde ich, Frau Kollegin Weber, mit den Polen darüber sprechen. Ich glaube aber, dass das nur ein erster Schritt sein könnte und auch nur sein würde, gesetzt den Fall, man käme dazu. Dann würde es wohl auch zur Zurückziehung der Stationierungstruppen aus diesem Gebiet kommen. Wobei ich betone, dass nur einen Sinn hätte, so steht es in unserem Antrag, ein gleichwertiger Rückzug der Stationierungstruppen. Wobei Kilometer nicht einfach zu messen, sondern strategisch zu wägen sind. Sehr konkret, da muss man verhandeln, Herr Kollege. Da genügt es nicht zu sagen, das will ich. Der andere wird sagen, ich will was anderes. Da muss man versuchen, ob man sich irgendwo begegnen kann, wo man zustimmen kann oder nicht. Das ist der Sinn des Verhandelns.